Gefährliche Implantate. Der Pfusch mit der Schönheit. HR3-Thema der Woche. In Bärbel Schäfer live.
Viel war in den letzten Tagen von den minderwertigen und sogar gefährlichen Brustimplantaten der Firma PEP die Rede. Nach vorsichtigen Schätzungen sind womöglich rund 500.000 Frauen in Europa betroffen. In Deutschland sind bisher aber nur ganz wenige Fälle öffentlich bekannt. Eine der betroffenen Frauen ist jetzt mit mir im Gespräch. Es ist Martina aus Köln. Guten Morgen.
Hallo.
Hallo Martina, wir sprechen über die Implantate, die aus Frankreich in vielen Körpern der Frauen sind. Sie haben zwei solche Implantate in Ihrer Brust. Warum haben Sie das machen lassen?
Einfach, um mich komplett zu fühlen. Ich denke, ich spreche dafür viele Damen, die sich für eine Brustvergrößerung entscheiden oder entschieden haben. Man fühlt sich manchmal doch etwas, ja, nicht fraulich genug, nicht dazugehörend genug. Und möchte in der Gesellschaft auch eigentlich gar nicht auffallen, dass man vielleicht irgendwo ein kleines Manko hat.
Mhm. Nun sind diese Implantate ja in den letzten Tagen durch die Presse gegangen. Es wurde sehr viel öffentlich diskutiert. Wann haben Sie denn davon erfahren, dass Sie eines dieser Baumarkt, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Baumarktimplantate im Körper haben?
Im April 2010.
Und wie war Ihre Reaktion?
Ich dachte nur, scheiße, es war klar, dass dir das passiert.
Warum? Sind Sie nicht entsprechend aufgeklärt worden? Ist das eine Kostenfrage gewesen?
Gar nicht mal. Also ich bin ein sehr misstrauischer Mensch und habe also unheimlich stark auch recherchiert, habe mir 12 Jahre Zeit gelassen, auch den richtigen Arzt zu finden, habe auch noch den Fehler gemacht, mir diese Implantate auszusuchen wegen des TÜV-Zertifikats. Danke TÜV nochmal, ne? Da kommt noch was nach, das verspreche ich schon mal. Und dachte, ich bin auf der sicheren Seite.
Also dieses Siegel war ganz entscheidend, ja, für Ihr Gefühl der Sicherheit.
Genau so war es.
Nun sind Sie ja getäuscht worden, letztlich auch die Ärzte, die es eingesetzt haben. Oder machen Sie diesen Schönheitschirurgen, der Sie behandelt hat, einen Vorwurf?
Nein, ich mache Ihnen keinen Vorwurf, weil er wusste ja davon auch nichts. Ich mache den französischen Behörden den Vorwurf, weil es ist wohl so gewesen, dass die schon vor 12 Jahren mitbekamen, dass da was nicht ganz richtig lief. Die USA hatte ja ein Verbot für diese Implantate gegeben und haben also quasi dort gar nicht mehr dieses Implantat einführen lassen.
Aber ist denn bei Ihnen jetzt im Körper, empfinden Sie Schmerzen? Ist schon etwas geplatzt? Haben Sie schon Material, was ausgelaufen ist?
Das ist eine Frage, die kann letztendlich nur der nächste Chirurg beantworten. Laut Ultraschall und Mammographie schaut es bei mir noch gut aus. Die Implantate scheinen noch intakt zu sein. Ich bete auch dafür, aber ich habe natürlich auch schon Probleme gehabt. Ich habe ein Serum in der linken Brust, welches ich im Frühjahr 2010 auch in Behandlung war, welches auch sehr, sehr schmerzhaft war. Ich hatte diverse Brustentzündungen.
Glauben Sie, das steht im Zusammenhang mit den fehlerhaften Implantaten?
Definitiv.
Was macht Sie da so sicher?
Ganz einfach, weil es immer wieder auftrat. Mhm. Und ich schätze mal, dass diverse andere gesundheitlichen Probleme, die ein Hausarzt beispielsweise nicht ganz schlüssig erklären konnte, weil viele Symptome kreuzquer durcheinander waren, sicherlich auch dafür sprechen. Also es ist ja bekannt, dass etwas Silikon trotz intakter Implantate durchsickern kann und mehr oder weniger den Körper vergiftet. Und von daher gehe ich doch deutlich davon aus, dass ich schon bestimmt einige Sachen hatte, die sich darauf zurückführen lassen.
Nun ist ja auch bekannt, dass eine weitere Operation, also um diese fehlerhaften Implantate zu entfernen, auch etwas kosten wird. Wer wird denn die Kosten übernehmen? Müssen die das selber zahlen?
Das muss ich rein theoretisch selber bezahlen. Gott sei Dank steht meine Krankenkasse mittlerweile hinter mir und gibt einen ganz kleinen Zuschuss zur Entfernung der Implantate dazu. Es war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber jedes bisschen Support, was man bekommen kann, hilft natürlich.
Das heißt, Sie haben sich schon entschieden, die wieder entfernen zu lassen?
So ist es.
Und wodurch wollen Sie die ersetzen lassen? Denn man kann ja einem Siegel letztendlich dann nicht mehr vertrauen.
Nein, also die Ungewissheit wird immer bleiben mit dem Silikon. Ich werde sie durch etwas bekanntere, hochwertigere Implantate ersetzen, wo auch eine Garantie gegeben wird, falls irgendwas in Form von Platzen oder so passiert. Und werde dann mit gekreuzten Fingern im Prinzip da sitzen, dass alles gut geht. Und
aber das heißt, Sie werden eben wieder vertrauen müssen, ja?
Leider. Aber
warum lassen Sie das nicht einfach weg? Sie sagen, okay, eine schlechte Erfahrung reicht, einmal Angst haben reicht. Sie könnten auch sagen, raus damit, das war's.
Ich sag mal so, ich würde vom Teufel, wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn ich zweimal dieses Pech hätte. Die Chance, dass jemand zweimal vom Blitz getroffen wird in seinem Leben, sind gering. So sehe ich das jetzt auch. Also ich möchte nicht die Schönheitschirurgie verteufeln oder so. Oder sagen, jetzt eine schlechte Erfahrung, jetzt mache ich es nie wieder. Also man muss auch ein bisschen Mut zum Risiko haben, vor allen Dingen, wenn man dieses Dazugehören auch möchte, dieses Gefühl haben möchte, man ist nicht anders. Ne? Und das war eben dieses Problem mit der alten Brust. Und wenn ich jetzt das Implantat entfernen lassen würde, bräuchte ich eine Bruststraffung. Also ich hätte mehr Narben, die mich möglicherweise noch mehr verunsichern würden, neben einer Brust, die ja noch schlechter aussehen würde wie vorher.
Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Sie klingen trotz allem relativ ruhig und gelassen. Gibt es denn nicht so etwas auch wie Wut darüber, dass Sie etwas in Ihrem Körper haben oder sich durch diese Entscheidung, sich Brustimplantate einsetzen zu lassen, ja auch ein bisschen Wut dadurch, dass die jetzt fehlerhaft sind?
Ich bin sehr wütend, aber ich bin nicht auf mich wütend, weil ich diese Entscheidung getroffen habe, oder auf den Arzt wütend, weil er mir die Auswahl gelassen hatte über das Implantat, sondern ich bin ganz einfach wütend über den TÜV, der einfach halt da einfach schlecht kontrolliert hat. Ich bin wütend über diese Leichtigkeit im Prinzip, über medizinische Produkte Menschen wirklich betrügen und zu schädigen zu können. Ich bin wütend auf den Gründer von PIP und ich bin auch wütend auf Frankreich. Und
welche Forderungen haben Sie denn?
Erstens, dass die EU einfach ein bisschen besser arbeitet, dass man mehr Möglichkeiten hat zu klagen, dass man wesentlich auch einfacher irgendwie eine Anzeige erstatten kann und vor allen Dingen, dass einfach auch bessere Kontrollen durchgeführt werden.
Martina, wir drücken alle die Daumen, dass die Operation gut geht,
danke,
dass Sie gesund bleiben mit den neuen Implantaten und bedanken uns für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Alles Gute, danke.
Danke, tschüss.
Unser Thema an diesem Sonntagmorgen sind die gefährlichen Brustimplantate. Und zu einer Operation, zu einer Brust-OP gehören natürlich immer zwei Seiten. Die Patientin, die sich dafür entscheidet, und der Arzt oder die Ärztin, die diese Operation dann durchführt. Zuvor steht natürlich im besten Falle eine ausführliche Beratung und eine Auseinandersetzung mit dem Anliegen der Patientin. Ich bin jetzt im Gespräch mit Dr. Bianca Knoll. Sie ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie hier in Frankfurt und hat viele Jahre in den USA gelebt, geforscht und auch dort gearbeitet. Guten Morgen, Frau Dr. Knoll.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wenn man eine Schönheitschirurgin fragt, was ist für Sie Schönheit? Was antworten Sie denn dann?
Was ist Schönheit? Ach, ich denke, das hängt individuell vom eigenen Empfinden von Patienten ab. Und dann gibt es bestimmte Verhältnismäßigkeiten, wo wir wissen, dass das in kulturellen Gruppen, dass das als schön empfunden wird. Mhm. Das gibt es auch wissenschaftlich, wie das geprüft wird.
Nun ist ja heute eine krumme Nase, abstehende Ohren, zu kleine Brüste, muss ja kein Schicksal mehr sein. Man kann operieren. Wie wichtig ist denn die Aufklärung mit dem Patienten von Ihrer Seite?
Ja, die ist super wichtig. Also ich denke, was wichtig ist, zu verstehen, was möchte der Patient mit dieser Operation auch erreichen? Was ist dann die Motivation? Ist das, was er gerne verändert hätte, denn auch wirklich machbar? Und steht Aufwand und Risiko, steht das in irgendeiner realistischen Form nebeneinander? Ja, und da gibt es schon Dinge, wo man sagen muss, das geht. Ja, das ist realistisch, das ist nachvollziehbar. Das geht, und es gibt auch Indikationen, wo man sagen muss, nee, das sollte man doch dann besser ablehnen und den Patienten entsprechend dahingehend informieren und ihn gegebenenfalls eben weiterleiten. Ne?
Nun hatte ich eben ein Gespräch mit einer Patientin, Martina, die gesagt hat, sie hat sich nicht vollständig als Frau, nicht richtig weiblich, nicht komplett gefühlt und hat sich die Implantate einsetzen lassen und eben leider diese schadhaften Implantate, die jetzt so in die Öffentlichkeit, in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt worden sind. Sind Sie überrascht worden von diesem Skandal?
Nein, muss ich ehrlich sagen, es gibt die verschiedensten Implantate, also es gibt sehr viel mehr Implantate, die in Europa zugelassen sind, als die in den USA zugelassen sind. Und das Zertifizierungs- und die Qualitätskontrollen hier mit dem Medizinproduktegesetz ist wirklich ein anderes als das zum Beispiel in den Staaten.
Also das heißt, in Amerika sind die Prüfungen, bevor eine Ware ein Siegel bekommt, noch sehr viel strenger. Das heißt, so ein Skandal wäre in Amerika nicht möglich gewesen?
Doch, also ganz am Anfang, so ungefähr in den 80er Jahren, hatten die ein ähnliches Problem, mit eben Silikonimplantaten, die ausgelaufen sind, die zu Kapselfibrosen, die zu Entzündungen geführt haben. Und daraufhin wurden die erstmal vom Markt genommen. Da gab es keine Silikonimplantate, die eingesetzt werden durften. In der Zeit hat man Kochsalzimplantate eingesetzt und dann gab es eben zahlreiche Studien, Untersuchungen, die zusammen mit der FDA, das ist dort diese Stelle, die Medizinprodukte als auch Arzneimittel eben prüft und zertifiziert. Und somit kamen dann eben neue Implantate auf den Markt, die zuvor wirklich 12 Jahre lang getestet wurden, nach ganz strengen Vorgaben.
Und das ist hier, lassen Sie uns nochmal wieder einen Blick auch auf Europa werfen, das ist hier bei diesen schadhaften Implantaten nicht geschehen, so eine lange Prüfungsphase.
Nee, das Medizinproduktegesetz und die CE-Prüfung, die sagt nichts über die Qualität aus, die sagt letzten Endes nur darüber was aus, dass die Ingredienzien, die verwandt werden, dass die biokompatibel sind.
Aber worauf können Sie sich denn als Chirurgin oder worauf können sich Patienten, ob das nun ein Brustaufbau ist nach einer Krebserkrankung oder aus ästhetischen Gründen, worauf können Sie sich denn dann verlassen, wenn nicht auf dieses Siegel?
Also ich denke, wenn die Implantate oder ein Medizinprodukt dieses Siegel hat und zusätzlich auch noch dieses FDA-Siegel hat, dann sind sie schon ziemlich auf der sicheren Seite. Hat es nur das CE-Siegel, ist das, denke ich, wirklich mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Ja, dann sollte man da vielleicht gegebenenfalls eine Alternative dazu wählen.
Nun sind ja mehrere Tausende von Frauen in Europa betroffen, die diese Implantate im Körper haben. Damit kommt ja auch automatisch die Kostendiskussion auf, die wird lauter. Wer übernimmt denn die Kosten, um die fehlerhaften Implantate wieder zu entfernen?
Also um das zu entfernen, sind jetzt wohl einige Krankenkassen bereit, den Patienten eine gewisse finanzielle Entlastung zu ermöglichen. Ansonsten ist die Haltung, da es sich um einen kosmetischen Wahleingriff sozusagen handelt, dass da leider die Patientinnen selbst dafür aufkommen müssen, da ja der Hersteller insolvent ist. Der wäre ja normalerweise dafür haftbar.
Also der kommt davon?
Leider, ja.
Wo sind die Grenzen in der Schönheitschirurgie? Eine Frage noch zum Schluss.
Die Grenzen, würde ich sagen, bei all, ja, wenn es in die Richtung von Körperdysmorphophobien geht, das heißt, es sind Körperwahrnehmungsstörungen, ist so ähnlich wie ein Magersüchtiger denkt, er ist noch zu dick. Mhm. Ja? Sowas gibt es hier auch in unserem Bereich, wo einfach das Risiko den Benefit überschreitet. Das muss man ganz klar so sehen. Ja?
Dr. Bianca Knoll ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie in Hessen, genau gesagt in Frankfurt. Herzlichen Dank für das Gespräch an diesem Sonntagmorgen.
Danke.
Tschüss.
Jo, tschüss. Ciao.
Ja, es sind aber nicht immer die ganz großen Schönheitsoperationen wie eine Brust-OP, sondern es gibt eine Vielzahl von vielen kleinen Eingriffen, die ohne großen Aufwand auch ambulant durchgeführt werden können. Und bei mir zu Gast live heute im Studio ist jetzt Dr. Christiane Sarkar. Sie arbeitet in Frankfurt in einer Gemeinschaftspraxis mit 4 Kollegen und Schwerpunktbereiche sind HNO, Dermatologie und ästhetische Medizin. Guten Morgen, Frau Dr. Sarkar.
Guten Morgen.
Gibt es eigentlich ein Missverhältnis von einer Erwartungshaltung, die der Patient hat, wenn er zu Ihnen kommt, was die Schönheit angeht und dessen, was Sie erfüllen können?
Ja, das gibt es auf jeden Fall und das ist auch unsere große Aufgabe, festzustellen, was möchte der Patient, ist das realisierbar, was motiviert ihn, das überhaupt zu wollen. Im extremsten Fall gibt es ja das Dorian Gray-Syndrom, das ist jemand, der gar nicht älter werden kann, ganz jung aussehen möchte und sich nur dann vielleicht auch richtig spürt und wenn man mit so etwas zu tun hat, muss man das auf jeden Fall herausfinden, denn das ist oft nicht realisierbar. Da liegt dann eine Erwartungshaltung vor, das geht nicht.
Mit welchen Wünschen kommen denn die Patientinnen? Was soll ganz praktisch gemacht werden? Und es sind ja Männer und Frauen.
Es sind Männer und Frauen. Also wir haben ungefähr 10 bis zunehmend jetzt auch 20% Männer. Also der Anteil der Männer, die etwas verändern wollen, steigt, ganz klar. Das wird gesellschaftsfähiger irgendwie, ja. Das sind ganz unterschiedliche Ideen. Also das geht von, mich stört etwas, ja, ich habe da ein Blutschwämmchen, eine Warze, ich habe da was bekommen, was mich stört, ich möchte nicht so müde aussehen, meine Haut sieht nicht gut aus, ich möchte ein paar Falten weg haben, ich möchte ein paar Haare weg haben an der Stelle. Ja, das sind so unsere täglichen Aufgaben.
Ist es denn wichtig für Männer eben auch gerade frisch und wach schön auszusehen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Untersuchungen dazu, dass vitales Aussehen zu Erfolg führt oder dass fitte, gesund aussehende Leute, schöne Menschen erfolgreicher sind.
Es gibt eben auch Untersuchungen in den USA, dass sich das sogar am Ende am Lohnzettel dann bemerkbar macht.
Auf jeden
Wer attraktiver
Fall.
Ist, verdient mehr. Aber darin liegt ja letztendlich auch eine Gefahr dann in einer Praxis, die ja auch gewinnorientiert ist. Wann sagen Sie als Ärzte mit Ihren Kollegen, nein, da ist für mich Schluss?
Also man muss wirklich ausführliche Gespräche mit dem Patienten vorher führen. Ich persönlich bin jemand, der gerne einen Patienten auch konzeptionell berät. Oft kommen Patienten und sagen, die eine Falte, die habe ich im letzten Jahr, da hatte ich so viel Sorgen, die will ich jetzt weghaben. Aber so geht es oft natürlich nicht. Natürlich kann man eine Falte wegmachen, aber das führt nicht unbedingt dazu, dass der Patient hinterher frischer, besser aussieht und sich wohler fühlt, sondern das sind ganz unterschiedliche Themen. Man muss gucken, wie ist denn die Hautqualität, wenn jemand zum Beispiel viel raucht, wenn jemand zu wenig schläft, zu viel Sonne abgekriegt hat, ist die Hautqualität schlecht, dann muss man das verbessern. Manchmal sind es spezifische Falten im oberen Gesichtsdrittel um den Mund herum, die man korrigieren möchte. Ja, und dann muss man eben beraten und dann muss man sehr genau mit dem Patienten besprechen, was ist seine Erwartungshaltung und kann ich das realisieren? Und da muss man auch ganz klar sagen, was ein Patient sich vorstellt, das geht nicht.
Und da eben auch ein klares Nein und eine ganz klare Grenze ziehen.
Ja.
Denn einen unzufriedenen Patienten möchte man ja letztendlich auch nicht haben. Nun sagen Sie sehr offen das, was möglich ist im Gespräch mit dem Patienten. Stellen Sie denn fest, dass Männer als auch Frauen sehr viel offener werden und sehr viel offener darüber sprechen, wenn sie zu einem Schönheitschirurgen gehen oder ästhetische kleine Eingriffe vornehmen lassen?
Auf
Ändert
jeden
sich
Fall.
Das?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eine viel größere Bereitschaft, das zu besprechen. Also heute ist es zum Beispiel ganz oft so, dass wir fragen ja unsere Patienten auch immer, wie kommen sie denn zu uns? Ja, meine Freundin hat gesagt, sie haben das und das bei ihr gemacht und jetzt komme ich, weil das war gut. Interessant finde ich ja, wie Männer und wie Frauen an solche Themen rangehen. Frauen sind oft sehr gut informiert, haben sehr viele Zeitschriften schon gelesen und sind sehr viel klarer darüber, was sie wollen. Männer kommen oft und sind so unzufrieden und sagen, ich möchte frischer aussehen. Ja, es steht ein Geburtstag an, ich habe eine Trennung hinter mir, irgendwas. Ja, ich möchte was. Und sind dann sehr viel bereiter, sich rundum beraten zu lassen und sich dann einfach auch mal so jemandem zu überlassen und zu sagen, ja, jetzt machen Sie mal, ich weiß es ja nicht.
Aber das klingt ein bisschen so, als ist der Körper eine Materie, die man dann auch beliebig verändern kann.
Nein, aber mit der Idee, ich möchte ein bisschen frischer aussehen im Gesicht, da kann man ja ganz unterschiedliche Sachen machen und da kann man sich ja auch dann so schrittweise rannähern dann einfach und mal anfangen und gucken, ob jemand mit den ersten 1-2 Schritten zufrieden ist und dann geht's weiter. Man muss ja auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen.
Was ist für Sie schön? Denn diese Frage, bin ich schön, haben wir uns ja sicherlich alle schon mal gestellt. Was bedeutet für Sie Schönheit?
Für mich ganz persönlich, dass jemand frisch aussieht, dass er vital aussieht. Das hat natürlich auch immer viel mit der Ausstrahlung zu tun. Aber wenn jemand in den Spiegel guckt und sich selbst als schön empfindet, wird er auch eine andere Ausstrahlung haben. Ja, also das ist ja auch ganz wichtig. Also es gibt für mich kein Schönheitsideal im Sinne von, die Nase muss so sein, die Augen so, die Augenbrauen so. Ich finde, jemand sollte gesund und vital aussehen und sich in seiner Haut wohlfühlen.
Und das unabhängig vom Alter.
Genau.
Frau Dr. Sarkar, herzlichen Dank für das Gespräch und für den Besuch hier heute Morgen im Studio. Ihnen alles Gute. Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Ja, ich bin jetzt im Gespräch mit Professor Dr. Matthias Kettner. Unser Thema heute ist ja das Thema Schönheit, der Fusch auch mit der Schönheit. Professor Kettner lehrt an der Uni Wittenherdecke, hat einen Lehrstuhl für praktische Philosophie und eines seiner wissenschaftlichen Forschungsschwerpunkte ist die Medizinethik. Guten Morgen, Professor Kettner.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Was macht man denn ganz genau in diesem Forschungsfeld der Medizinethik?
Ja, also die Medizinethik ist ein Feld der angewandten Ethik. Dann gibt es ja noch Wirtschaftsethik, Bioethik, Umweltethik und eine ganze Reihe anderer Felder. Und so komplex wie auch die Medizin heutzutage geworden ist, so komplex auch die philosophische Systematik, die versucht, den Moralproblemen innerhalb der Medizin nachzudenken.
Nun schenken uns ja Wissenschaft und Technik uns Patienten immer mehr Möglichkeiten in der Medizin. Aber muss man denn, wenn man mehr kann, auch all das tun, was man nutzen könnte?
Also grundsätzlich wird ja keineswegs alles gemacht, was man machen könnte. Ich denke, man darf verallgemeinern, es wird das gemacht, was man machen kann und was sich rentiert. Also alle unsere Aktivitäten sind ja doch letztlich in wirtschaftlichen Rahmen eingebettet. Und wir sehen immer wieder, dass in erster Linie das gemacht wird, was sich dann auch für irgendjemanden lohnt.
Mhm. Aber wenn man jetzt sich nochmal klar macht, Medizin hat ja eigentlich zur Kernaufgabe die Heilung des Menschen. Woraus lässt sich denn ethisch legitimieren, wenn Schönheit, zum Beispiel Schönheitsoperationen, nicht der Heilung dienen, sondern eigentlich, ja, wie soll ich sagen, dem eigenen Narzissmus von uns Menschen?
Also nach den Statistiken, die ich so kenne, sind vielleicht 10% der kosmetischen chirurgischen Operationen medizinisch indiziert. Das heißt, sie sind therapeutisch, sie dienen der Heilung, etwa der Wiederherstellung des Aussehens nach einer Krebstherapie und so weiter oder einer Krebsoperation. Und der große Rest sind in der Tat ästhetische Operationen. Sie dienen also der Verbesserung der körperlichen Erscheinung nach den Maßstäben, die die Personen nun mal mitbringen. Das heißt, es handelt sich nicht um Patienten. Und ich habe vor einigen Jahren für
die... Wie nennen Sie das denn, wenn nicht Patienten?
Also ich habe vor einigen Jahren genau im Licht dieser Problematik einen Begriff geprägt der wunscherfüllenden Medizin. Das ist medizinisches Wissen und Können im Einsatz nicht zur Krankenbehandlung, sondern eben um Wünsche zu erfüllen. Und das ist ein sehr dynamischer Zweig innerhalb der Medizin, der so nach und nach das Kerngeschäft, also das Heilen von Patienten, auch beeinflusst.
Und gibt es denn eigentlich, kann man das so fragen, ein Recht auf dieses Glücklichsein am und im eigenen Körper, wenn die Medizin so in der Lage ist, das eine oder andere bei uns auch so zu korrigieren? Die schiefe Nase, die großen Ohren, die kleinen Brüste?
Also es gibt sicher kein Recht darauf, glücklich zu sein im eigenen Körper. Es wäre sehr schön, wenn es so ein Recht gäbe, aber wie soll man das erfüllen? Aber es gibt sicher in liberalen Gesellschaften wie unserer alles Recht der Welt zu versuchen, was man kann, ohne andere zu schädigen, um selber das Glück zu suchen. Also Pursuit of Happiness, das ist ja eine Maxime, die gilt nicht nur in Amerika. Und wenn man nun der Meinung ist, die Medizin bietet mir Möglichkeiten, die ich auch bezahlen kann, die sicher sind, um bestimmte Wünsche körperlich verändert mich darstellen zu können, zu erfüllen, dann mache ich das eben. Also das ist so die Gesinnung, die nicht ohne weiteres moralisch irgendwie zu kritisieren ist.
Aber gleichzeitig bietet ja auch ein immer größer werdender Markt natürlich auch Gefahren für Scharlatane, für falsche Siegel, die herausgegeben werden, um wirtschaftlich vielleicht noch mehr Erfolg zu haben. Hat Sie der Skandal um die Brustimplantate überrascht?
Er hat mich nur überrascht, jetzt in dem Umfang, in dem dieser Skandal tatsächlich zutage tritt, dass es so etwas gibt. Also ich meine, Jean-Claude Mass ist ein krimineller Unternehmer und nun in einem Bereich, in dem es eben um besonders sensible Produkte geht. Aber dass es Wirtschaftskriminalität gibt, sollte ja niemanden überraschen. Das Schlimme ist, dass es hier um Medizinprodukte geht, die ja doch körperliches Geschehen ganz stark beeinträchtigen. Und insofern, also es geht hier um Lebenschancen und nicht um irgendetwas. Aber das Problem ist hier, glaube ich, bei diesem Skandal um die Brustimplantate von dieser französischen Firma Polyimplant Prothèse, dass schlichtweg hier jemand eine wirtschaftliche Chance ausgenutzt hat, hat sie wirtschaftlich rational verhalten, aber auf verbrecherische Weise, nämlich einen Profit gemacht durch Verschlechterung des Produkts. Und das ist letztlich eine Verbraucherschutzsache, würde ich sagen, also dem zu wehren.
Klare Worte von Professor Dr. Matthias Kettner von der Universität Witten-Herdecke aus dem Blickwinkel der Medizinethik. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.